hören jetzt SWR1-Leute, der Radiotalk als Podcast mit Stefan Siller.
Thomas Helle kommt aus Tübingen und schafft im Moment vorwiegend in Afrika. Guten Tag, Herr Helle.
Guten Tag, Herr Siller. Schön, dass ich bei Ihnen sein darf.
Ja, die Freude ist ganz auf meiner Seite. Wenn ich Ihre Biografie richtig gesehen habe, wollten Sie von Anfang an immer gerne die Welt verbessern. Ich weiß nicht, ob Sie das immer noch tun, aber so fängt man ja oft an. Das wollten Sie als Psychologe und als Pädagoge, als Unternehmensberater und jetzt als Unternehmer, der in Afrika aus Abfällen zum Beispiel Strom macht. Was haben Sie da mitgebracht?
Also das Erste sind hier drei bräunliche Früchte, Herr Siller. Ja. Kennen Sie die? Nehmen Sie ruhig eins in die Hand. Wissen Sie, was sich da drin verbirgt? Die sind sehr hart.
Außen sehr hart und innen ganz weich.
Und innen ganz weich und innen klappert irgendwas. Könnte also was zum Essen sein?
Ja, wenn man das Harte drumherum wegmacht, könnte man die innere Frucht essen.
Ja, richtig.
Und wie heißt die?
Cashew.
Ach, das ist ein Cashewkern.
Das ist eine Cashew.
Ich kenne es nur von innen.
Ja, genau. Sie kennen das Weiße.
Ist lecker.
Ist lecker und der Herstellungsprozess einer Cashew-Nuss, so wie wir sie essen, super kompliziert. Sie haben hier diese wahnsinns harten Nüsse, die muss jemand spalten, weil die kriegen sie nicht mal mit dem Hammer gespalten.
Echt?
Ja, Die Schalen muss man tierisch aufpassen, weil dazwischen ist ein giftiges Öl, das man als Grundlage für Anti-Fouling, also auf Schiffe außen, anstreicht. Dann, also nachdem die Nuss gespalten ist, wird die innere Nuss nochmal geröstet und dann sitzen da 20 Frauen in Reihe und schälen die Silberhäutchen von der weißen Nuss ab und anschließend werden die Nüsse wunderbar sortiert.
Jetzt weiß ich, warum die so teuer sind.
Ja, das ist richtig. Das geht übrigens auch bei Reis so. Ich habe hier, ich mache mal ein Geräusch, das sind Reisschalen, also das, was außen am Reis dran ist, bevor das Reiskorn rauskommt. Diese Reisschalen werden von Maschinen abgerieben vom Reis und wir können die benutzen, um daraus Strom zu machen. Dann sehen hinterher die Reisschalen hier so schwarz aus. Aha. Und diese schwarzen Reisschalen, die nur noch aus Kohlenstoff bestehen, die werden als Bodenverbesserer genutzt. Und unsere Bauern, die das benutzen, sagen, okay, das bringt nur 30% mehr Ertrag. Heißt aber nur, das ist augenscheinvalide, das bedeutet so viel, wie die sagen, es ist mehr, aber ich kann nicht genau sagen, wie viel mehr.
Aber es ist guter Dünger.
Das ist super Dünger. Terra Preta-Effekt, es ist umwelttechnisch super, weil der Kohlenstoff im Boden gebunden wird, mehr wie die Pflanze vorher rausgenommen hat.
Aha. Und die Cashewnüsse haben Sie auch mitgebracht, weil Sie aus den Schalen was machen?
Normalerweise werden die Schalen einfach auf den Berg geschmissen, geworfen und angezündet, so wie der Reis auch, oder die Reisschalen auch einfach angezündet werden. Wir können die Schalen nehmen und können sie pyrolysieren. Das heißt, so wie ein Meiler, so wie man Kohlenstoff macht oder Holzkohle macht, gewinnt man ein brennbares Gas draus. Das geht in einen Motor und dieser Motor macht dann Strom.
Und wen rüsten Sie im Moment schon auf diese Art und Weise mit Strom aus?
Das letzte Projekt, das wir im Senegal gemacht haben, das war in Kalom, ein kleiner Ort im Nirgendwo. Müssen Sie sich vorstellen, 2 Stunden Sandpiste, dann sind Sie in einem Örtchen, da gibt es keinen Strom. Ist aber auch eine kleine Ortschaft, das sind 1000 Leute, die mehr oder minder dort wohnen. Es gibt keinen Strom, es gibt keine Solarzelle. Gekocht wird auf dem üblichen Dreisteinfeuer. Drei Steine, kleines Feuerchen zwischen Topf drauf. Die Frauen müssen immer gebückt in der Küche arbeiten. Also geht unglaublich aufs Kreuz. Und da haben wir dann so eine kleine Maschine aufgebaut. Die arbeitet in dem Fall mit Erdnussschalen. Mhm. Die Erdnussschalen gehen oben rein in die Maschine. Hinten kommt Strom raus. Da haben wir Kabel am Boden gelegt in jedes Haus und jetzt hat jedes Haus Licht und Strom.
Super. Dieses Dorfwerk, dieses Projekt Kalom werden wir gleich noch ein bisschen ausführlicher betrachten und auch Ihre Biografie, wie Sie über Hypnose jetzt zum Strom in Afrika gekommen sind.
SWR1 Leute, der Radiotalk.
Thomas Helle ist Unternehmer, stammt aus Tübingen, schafft im Moment in Afrika. Das heißt jetzt von 10 bis 12 nicht, weil da ist er zu Gast in SWR1. Leute, er hat mir Cashewnüsse mitgebracht, die ich erstmal nicht erkannt habe, weil die noch in dieser harten Schale sind. Und Reisreste und aus all diesen Dingen macht er in Afrika Strom, also aus erneuerbaren Energien. Aber bis er dazu gekommen ist, war es ein weiter Weg. Ausgebildet eigentlich als Psychologe, der auch als Pädagoge gearbeitet hat, sehr mit psychisch Kranken gearbeitet. Ein Beispiel vielleicht?
Also das markanteste Beispiel war eine Frau mit einer Scheinschwangerschaft, mit dickem Bauch ohne Menstruation, die hat sich eingebildet, sie wäre schwanger und ihr Körper zeigt alle Möglichkeiten einer Schwangerschaft.
Wollen Sie mir damit sagen, die Einbildung im Kopf hat dazu geführt, dass sie einen dicken Bauch bekommen hat, keine Menstruation mehr und alle Anzeichen einer Schwangerschaft?
Richtig. Mit ihrem Kopf können sie unglaublich viel machen. Deswegen war ich auch so fasziniert von der Ausbildung als Hypnotherapeut, weil Hypnose ist eine unglaublich starke Methode, mit der sie anderen Menschen etwas Gutes tun können oder sich selber etwas Gutes tun können.
Kann man damit auch Menschen etwas Schlechtes tun? Ich meine, wenn man damit Menschen so beeinflussen kann, dass der Kopf irgendwas macht, wo der die Kontrolle eigentlich verloren hat, dann kann das ja nach hinten und nach vorne losgehen.
Rein theoretisch könnten sie, aber es gibt noch keinen dokumentierten Fall, wo jemand etwas Böses mit Hypnose gemacht hat. Auf der Bühne gibt es manchmal so Schauhypnose, wo jemand rumrennt und gackert wie ein Huhn. Das ist alles noch in einem Rahmen, wo man sagt, lustig, ein Scherz, aber das ist nicht wirklich etwas Böses. Es hat noch nie jemand unter Hypnose einen anderen Menschen erschossen.
Das ist sicher.
Das ist verbürgt.
Zumindest haben Sie noch nichts davon gehört. Ich weiß nicht, ob das Beweis genug ist. Aber was haben Sie, wenn Sie jemanden hypnotisiert haben, mit dem angestellt? Warum haben Sie was erreicht?
Also die Hypnose ist nichts anderes, als Sie in einen Zustand zu versetzen, in dem Sie alle bewussten Gedanken möglichst ausschalten. Und wenn die bewussten Gedanken ausgeschaltet sind oder nicht mehr dominant sind, dann kann Ihr Unterbewusstes anfangen zu arbeiten. Und Ihr Unbewusstes ist einfach klug und will Ihnen eigentlich helfen, nur hat es manchmal den falschen Weg.
Woher wissen Sie, dass mein Unterbewusstes gut ist?
Ihr Unterbewusstes ist gut, sonst wären Sie nicht hier.
Ein schlagender
Beweis. Demonstrandum.
Na, erklären Sie mir doch mal an einem Beispiel, was haben Sie mit der Scheinschwangeren angestellt? Haben Sie die wieder in einen Zustand gebracht, der wie vor oder nach der Schwangerschaft?
Also mit der Scheinschwangeren hatte ich meinen ersten richtigen Fehlschlag. Angetreten war ich und dachte, na gut, hinterher ist sie nicht mehr schwanger, bildet sich alles zurück. Wir waren dann aber am Ende der Behandlung übereingekommen, dass sie eine normale Entbindung macht und dass sie gleichzeitig weiß, dass es keine Entbindung ist. Und damit war das Problem gelöst.
Wie?
Also sie hat verstanden, sie ist scheinschwanger, das wusste sie auch.
Ja.
Sie hat dann hinterher verstanden, wozu sie scheinschwanger ist. Ja, unerfüllter Beziehungswunsch, unerfüllter Kinderwunsch und noch ein paar andere Probleme. Mhm. Und am Ende hat sie gesagt, also gut, ich habe dann irgendwann einen Abort, einen Abgang. Und dann ist es gut für mich. Und ich weiß in meinen Gedanken, dass ich nicht schwanger bin, dass es alles nur mein Kopf hervorgerufen hat. Und ich akzeptiere, dass ich auf die Weise etwas lernen kann. Mhm. Auch die Weisheit des Unterbewussten.
Okay, wir waren eben beim Hypnotisieren. Sie haben jetzt da ein, was ist das, 2 oder 5 Cent?
Ein 5-Cent-Stück. Wenn ich Sie hypnotisieren würde, die Zeit reicht uns nicht aus, kann ich Ihnen ein Geldstück auf die Hand legen, suggerieren, es sei glühend heiß. Es nehme weg und es bildet sich eine Brandblase, richtig mit Blut, Wasser gefüllte Brandblase.
Mein Körper lässt sich so wörtlich von Ihnen veräppeln.
Ihr Körper ist schlau und sagt, oh, Brandblase, Schutz. Dann merkt es, eigentlich war es gar keine Verbrennung und dann geht es wieder zurück nach 2 Stunden.
Aber das ist doch blöd vom Körper, nur weil Sie sagen, es ist heiß, aber es ist gar nicht heiß, bildet eine Brandblase.
Der weiß es aber nicht.
Ich dachte immer, die Haut würde auf die Hitze reagieren und nicht auf ihr Reden.
Die reagiert auf beides. Also es gibt tolle Versuche, beidseitige Verbrennung, Wasser über sich vergossen, dann hypnotisieren sie eine Seite. Und bei Verbrennung müssen sie immer die Oberschicht abschaben, das ist ein sehr unangenehmer Prozess. Sie hypnotisieren die eine Seite, die heilt viel schneller und nach 3 Tagen merkt die andere Seite, hoppla, da geht was und dann heilt die plötzlich auch viel schneller.
Mhm. Haben Sie das mal in der Praxis gemacht mit dem Geldstück? Haben Sie mal jemandem eine Brandblase verpasst?
Ja, aber es war nur eine kleine.
Ja, und warum?
Er wollte wissen, ob es funktioniert und ich auch.
Ach so, Sie wollten niemanden heilen oder auf einen guten Weg bringen, sondern nur beweisen, was Sie alles können mit Hypnose.
Also ja, ich weiß nicht, ob ich zu Ihnen kommen würde. Schon auch heilen, aber das war jetzt sozusagen im Rahmen dessen, dass man sagt, okay, man experimentiert mal ein bisschen. In der Ausbildung über Hypnose haben wir auch Geist heilen gelernt, auch wenn ich das nie anwende.
Wie Geist heilen gelernt?
Geist heilen heißt, ich heile jemanden, der in der Distanz sitzt. Also meine Oma, die irgendwo, die lebt schon nicht mehr, oder jemand anders, der irgendwo sitzt.
Und was können Sie machen?
Ich kann mich auf ihn konzentrieren und erfassen, woran es bei ihm hapert und ihm dann positive Impulse schicken.
Wie, von Geist zu Geist?
Von Geist zu Geist.
Und das stimmt? Das geht?
Es ist nicht bewiesen. Also wenn Sie dran glauben, funktioniert es, und wenn Sie nicht dran glauben, funktioniert es nicht. Aber das war mir jetzt zu abgefahren auf gut Deutsch, deswegen habe ich das nicht weiterverfolgt.
Also wenn Lieschen Müller in Backnang von Ihnen, der Sie gerade in Benin sitzen, an Sie denkt und Sie an, also ihr gegenseitig aneinander denkt, können Sie da helfen, wenn beide dran glauben?
Ja, das geht. Es gibt auch verschiedene Lehrer hier in Baden-Württemberg, die das praktisch umsonst lehren. Es funktioniert. Dahinter steckt eine wilde Theorie von morphogenetischen Feldern, dass alles mit allem zusammenhängt. Und wenn die Vögel in London gelernt haben, wie sie eine Milchdose aufpicken, dann wissen es kurz später auch die Vögel auf dem Kontinent, wie sie die Milchflaschen aufpicken, ohne dass die Kontakt hatten.
Das ist erwiesen?
Das ist relativ erwiesen, ja.
Also auch ein Vogel, der dran glaubt, kann damit arbeiten?
Ein Vogel, der von nichts eine Ahnung hat, da funktioniert es einfach, dass Wissen übertragen wird. Und man weiß nicht, wie es funktioniert.
Kann auch so böses Wissen übertragen werden oder nur sinnvolles?
Wissen zunächst mal ist nicht böse, Herr Siller.
Nee, nur was man draus macht, ist böse, ist klar.
Das, was Sie draus machen, ist böse. Und die Absichten, mit denen Sie Wissen einem anderen geben, die können böse sein.
Okay, jetzt sind wir wieder beim Thema, worauf wir gleich ausführlicher kommen, wenn Sie nämlich Manager und Minister und Unternehmen beraten. Wie wichtig für diese Tätigkeit war Ihre vorherige Ausbildung als Psychologe? Sie haben ja auch geschrieben über suggestive Methoden in Theorie und Praxis. Wie haben Sie das als Unternehmensberater angewandt?
Zum einen können Sie immer eine tolle Story erzählen, wenn Sie mit Leuten zugange sind und die sagen, oh, da bin ich gleich mal vorsichtig. Aber sind natürlich neugierig. Das zweite ist, Sie können ganz viel von dem anderen erfassen, relativ schnell erfassen. Und das ist gerade wichtig im Management, wo es immer ein etwas gibt, was ich nach außen trage, das will ich. Und dann gibt es das Eigentliche, die Hidden Agenda, den verborgenen Lehrplan. Das ist das, was ich wirklich will. Und das hilft mir dabei, das zu erkennen. Das dritte ist ein Element, Sie können sehr viel an der Sprache festmachen. Ein ganz einfaches Beispiel. Ich finde Ihre Idee ganz produktiv, aber, und dann können Sie alles, was vor dem Aber kommt, einfach gedanklich streichen. Alles, was nach dem Aber kommt, das ist das, worauf, was er wirklich meint.
Und das andere war nur eine Höflichkeitsfloskel.
Das andere ist Höflichkeit, dem anderen kein schlechtes Gefühl geben, ja. Ein bisschen so Bauchpinseln.
Können Sie die Tätigkeit als Unternehmensberater an einem konkreten Beispiel festmachen? Wem haben Sie was beibringen wollen, müssen, können?
Also wir hatten eine Zeit lang Programme mit allen Staaten, die jetzt EU-Staaten sind, Ungarn, Polen, Rumänien, Bulgarien.
Damals waren es Beitrittskandidaten.
Auch schon wieder eine kleine Ecke her. Und in russischen Staaten, und hatten Managerprogramme, in denen wir Führungskräfte aus Unternehmen ausgebildet haben, die einfach lernen sollten, wie sie vernünftig ihren Betrieb führen nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten. Die Leute dort drüben sind ja alle schlau, die sind super ausgebildet. Teilweise viel besser wie wir, teilweise wesentlich gebildeter wie wir, aber sie haben halt bisher nach einem anderen Prinzip gearbeitet oder hatten damals nach einem anderen Prinzip gearbeitet. Das heißt, Staat sorgt für alles, Staat macht die Verteilung und wir handeln hier nach dem Prinzip, du sorgst für dich selber und die Wirtschaft macht's.
Haben Sie denen Gewinnmaximierung beigebracht?
Ja, wobei wir sind stolz darauf, dass wir die soziale Marktwirtschaft vertreten und predigen. Ich habe auch mal ein bisschen Theologie noch studiert, von daher kann ich ein bisschen predigen.
Auch das noch.
Ja, und soziale Marktwirtschaft heißt, bedenke die Folgen deiner Handlung und fädre das, was du tust, ab. Es geht nicht nur um die reine Gewinnmaximierung, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen und etwas positiv erreichen für den Einzelnen, für das Unternehmen und für das Volk.
Haben wir noch eine soziale Marktwirtschaft in Deutschland, wenn Sie an die Banken und die Finanzkrise denken?
Wir haben soziale Banken, wir haben soziale Unternehmen, auch wenn es auf den ersten Blick komisch scheint. Aber ich habe 10 Jahre lang ein Programm betreut für die Großbanken, wo Schülern Wirtschaft beigebracht wurde. Absolut sinnvoll, weil die meisten Schüler haben so wenig Ahnung von Wirtschaft. Das war wirklich toll. Wir haben noch eine soziale Marktwirtschaft, weil wir haben Systeme, die für alles und jeden bereit sind und jeden auffangen können.
Die haben wir auch, aber wir haben auch ein Finanzbankensystem, was ganze Staaten zum Absturz bringen kann. Die Hedgefonds haben jetzt Argentinien wieder in die Pleite getrieben. Oder ist das falsch interpretiert?
Jein, gut, das war eine schlechte Verhandlungsführung von Argentinien, ist die übereinstimmende Meinung in der Finanzwelt. Natürlich können die Hedgefonds viel bewegen, weil die haben viel Geld. Deswegen kommt es darauf an, dass sie auch viel Geld verdienen, weil mit viel Geld können sie viel bewegen. Und jetzt macht's ihr was sie wollen, steuert das, was sie mit dem Geld machen.
Wir müssen es ein bisschen unter Kontrolle haben. Man darf doch nicht allen Leuten, nur weil sie viel Geld haben, alles überlassen, oder?
Das ist natürlich richtig. Muss man schon drauf achten, wem man was gibt und mit welcher Möglichkeit.
Wir haben noch eine Stunde SWR 1 Leute mit Thomas Helle und gleich gehen wir wirklich nach Afrika und dann reden wir über die in Anführungszeichen positiven Abfälle, die sie haben und aus denen sie Strom machen.
Für uns in Baden-Württemberg, SWR 1 Leute mit Stefan Siller.
Der Unternehmer, da gibt's gar nichts zu lachen, der Unternehmer Thomas Helle aus Tübingen ist unser Gast in SWR 1 Leute. Er hat hypnotisiert, er hat gepredigt, er hat beraten, das heißt beraten tut er jetzt immer noch. Und er macht aus Kakaoresten neuen Kakao und aus anderen Resten macht er Strom, vorwiegend in Afrika, aber auch in Südfrankreich zum Beispiel. Müssen wir noch drüber reden. Sie haben mir ganz viele Sachen mitgebracht, das ist nett. Hier die Cashewnüsse noch ganz hart und dann noch die Jatropha-Nüsse, die nicht ganz zu Unrecht Brechnüsse heißen. Sie haben mir also lauter giftige Sachen mitgebracht. Wie darf ich das denn verstehen?
Jede Frucht schützt sich selber, so wie jeder Mensch sich selber schützt. Und man muss wissen, wie man damit umgeht und dann kann man das Beste draus machen. Weil das Gift, Paracelsus sagt, allein die Dosis macht, dass ein Ding ein Gift sei. Jatropha können Sie auch wiederum nützen. Sie können das Gift rausziehen und dann weiterverwenden. Sie können Öl draus machen, Sie können Diesel draus machen. Sehr vielseitig, diese Frucht.
Sie sind auf die Idee gekommen, dass ganz viele Abfälle eigentlich keine Abfälle sind, sondern sinnvoll zu nutzen. Wie sind Sie als Unternehmensberater nach 23 Jahren in dieser Tätigkeit darauf gekommen, in Afrika Strom herzustellen?
Nach 23 Jahren Unternehmensberatertätigkeit war es mir einfach langweilig. Menschen nur zu überzeugen und zu Neuem zu bringen, das ist schön, aber da wusste ich, es funktioniert. Und dann wollte ich etwas Richtiges machen, wo man nicht nur beraten und sagen, wie es geht, sondern selber machen. Und dann bin ich nach Afrika gegangen und dann habe ich festgestellt, die erste Idee, Sie nehmen zum Beispiel Kakaoschalen, ich schüttel sie mal.
Ja.
Und Kakaoschalen kann man Strom draus machen. Ja, so schütten die so einen Gärbehälter, eine Biogasanlage und dann kommt hinterher ein Gas raus und das Gas können sie verbrennen im Motor. Haben wir in der Elfenbeinküste eine Testanlage länger betrieben. Und dann dachte ich, hoppla, da geht doch noch mehr. Normalerweise werden diese Schalen verbrannt, dann gibt es so einen harten Stein als Schlacke. Sie können aber auch die Schalen mit Bakterien behandeln und dann kann man wieder Schokolade draus machen.
Also die Schale ist sowohl für Strom gut wie auch für Schokolade?
Genau. Mhm. So wie Kartoffelschale können Sie abpellen, wegwerfen, Sie können das als wilde Kartoffeln essen. Liegt an Ihnen, was Sie damit machen, was Ihnen mehr Spaß bringt.
Hatten Sie vorher schon einen direkten Bezug zu Afrika oder haben Sie einfach gesagt, da ist es am notwendigsten, was zu tun?
Also der direkteste Bezug ist, die Freundin meiner Frau lebt in Benin. Und dachte ich gehe mal hin und gucke mir es an. Eigentlich wollten wir Holz importieren, weil da gibt es viel Edelhölzer, die naturnah angebaut werden. Dann hatte ich gesehen, Mensch, also das größte Problem hier ist die Energie. Ich war schon immer energiebegeistert, weil das ist auch eine Energie wie Unternehmensberatung. Sie können es nicht anfassen, Sie können es nicht speichern, aber Sie brauchen es. Mhm. Und dann habe ich beschlossen, okay, jetzt konzentriere ich mich auf den Energiesektor und mache Kraftwerke.
Und dazu haben Sie eine der Firmen, die Sie früher mal beraten haben, gleich übernommen oder eine neue gegründet?
Ich habe, das nennt man Neudeutsch Management Buyout, ich habe von meinen ehemaligen Kollegen eine Firma übernommen und habe dann mit der Novis mich selbstständig gemacht und arbeite seither dran, Kraftwerke aufzubauen und Stoffe wieder nutzbar zu machen. In Frankreich zum Beispiel, Sie erwähnten es gerade, ein Schafbauer, gibt es hier gar nicht, der hat 6000 Tonnen Schafmist. Da ist gerade eine Biogasanlage im Bau und die produziert 52 kW Strom.
Wie viele Tonnen waren das?
6000 Tonnen.
Im Jahr?
Im Jahr.
Wie viele Schafe braucht man dafür? Um so viel Mist zu machen.
Ich meine, der hat knapp 200.000 Schafe, die er 3 Monate groß füttert. Boah. Und dann werden sie verkauft. Das gibt es ja gar nicht, solche Geschäftsmodelle.
Ja, und das rechnet sich mit dem?
Das rechnet sich für ihn. Und dann kann er sein Schafmist, weil nach der Vergärung kommt auch wieder was raus. Wir nutzen modernste deutsche Technologie, ein Vakuumverdampfer, um die Gärreste zu trocknen. Und dann hat er wieder hinterher seinen Dünger und zwischendrin zieht er den Strom raus. Mhm. Perfekte Lösung für alle.
Lassen Sie uns gleich nochmal ein ganz konkretes Projekt im Senegal besprechen, was Sie am Anfang der Sendung schon erwähnten, weil das auch der ganzen Dorfgemeinschaft nützt. Das ist das Dorfwerk Kalom. Davor noch die Frage, fahren Sie im Moment überhaupt nach Afrika oder haben Sie keine Angst vor Ebola?
Ich habe Angst vor Ebola und deswegen fahre ich im Moment nicht nach Westafrika. Ist zwar beherrschbar, die Krankheit, aber das Risiko ist mir im Moment zu hoch. Deswegen machen das andere Vertreter von uns fort.
Für die ist nicht so gefährlich.
Die haben weniger Angst wahrscheinlich.
Okay. Eine Kalom im Senegal nützt einem ganzen Dorf. Sie haben, sind warum dorthin gegangen?
Wir haben das mit Hilfe der Deutschen Entwicklungsgesellschaft gemacht und einem großen Stadtwerk, das kommt nicht aus Baden-Württemberg. Und dort hat der Vorstand entschieden, da gefällt es mir am besten. Da gibt es eine Frauenkooperative, die schälen Erdnüsse, da gibt es dieses und jenes, also gehen wir dorthin. Wir hatten zwei Dörfer vorgeschlagen und eine saubere Risikoanalyse gemacht, wie man das so macht. Und er sagt, gehen wir in dieses Dorf, da wohnt auch ein Senator, das kommt gut.
Um Strom zu machen.
Ja, wir haben ein Kraftwerk aufgebaut, ein ganz kleines, das sind 35 Kilowatt Leistung, die das liefert. Wir haben Leitungen in jedes Haus gelegt, wir haben Lampen in jedes Haus gelegt und Steckdosen. Dann haben wir die Lehrer gefragt, liebe Lehrer, also das Stadtwerk hat uns so Ausbildungsmaterial gemacht, um Strom beizubringen. Wie funktioniert Strom? Schalter drücken, Licht leuchtet, Schalter drücken, Licht aus, da kommt der Strom her aus der Batterie. Die Lehrer sagen, kein Problem, wir sind Lehrer, wir können alles. Klammer auf, ihr müsst uns halt erst beibringen. Dann haben wir die Lehrer trainiert und dann haben die Lehrer im Prinzip die Schüler unterrichtet. Der Chef de Village, also der Bürgermeister des Dorfes, war bei jeder Schulung dabei und sagt hinterher freudestrahlend, das war gut, ich hab's gut verstanden.
Wenn er es verstanden hat, kann nicht alles verkehrt gewesen sein.
Genau.
Gut, was verwenden Sie, um den Strom herzustellen? Wie funktioniert das, dass auch die Dorfgemeinschaft was davon hat, dass die ein bisschen Arbeit haben und auch Geld verdienen?
Also wir verwenden Erdnussschalen, die werden pelletiert. Wir verwenden Maisstängel, die werden auch pelletiert. Und sie müssen immer schauen, dass sie Geld ins Land bringen. Dazu brauchen sie einen geschlossenen Kreislauf. Also haben die Frauen dort eine Erdnussschälmaschine, schälen die Erdnüsse mit dem Strom, den das Kraftwerk liefert. Und die Erdnussschalen können sie ans Dorfwerk wieder zurückverkaufen. Das ist die erste Stufe der Wertschöpfung. Und dann können sie hinterher mit Hilfe von Strom dann Erdnussöl, Erdnussplätzchen und sonstige Produkte herstellen.
Wie viele Leute sind da beschäftigt und können davon leben?
Also die Wertschöpfung haben wir nicht genauer ausgerechnet, aber das, im Dorfwerk selber sind es 5 Personen, die fest beschäftigt sind. Und ich schätze mal, dass mit dem Strom jetzt etwa 20, 25 weitere Leute jetzt vorläufig damit voll beschäftigt sind. Wir wollen eine kleine Mini-Zone industriell, eine kleine Industriezone entwickeln mit Handwerkern, Schweißern, Koch und Schneider, die mit Strom arbeiten. Da suchen wir im Moment noch die Finanzierung.
Also wenn mal Strom da ist, dann kann man auch kleine Industrie ansiedeln und es wird dann immer größer. Ist das so ein Beispiel, wo jetzt die Orte drumherum sagen, oh, bei denen funktioniert was, das klappt ganz gut, wollen wir auch?
Die sind alle neidisch und kommen alle zur Eröffnung, weil die haben Fernsehen. Und dort, wo ein Fernseher...
Gut, ja. Man muss nur motivieren können.
Genau. Und Fernseher ist das Wichtigste. Da steht ein Fernseher und plötzlich sitzen da 200 Leute drumherum vor so einem winzigen Gerät und gucken Fußball oder sonst was.
Sie haben mir in der Vorbereitung gesagt, dass der senegalesische Rundfunk durchaus vernünftig ist, dass der zur nationalen Versöhnung beiträgt. Das erwarte ich natürlich auch von Medien sowieso, aber warum haben Sie das erwähnt?
Stellen Sie sich vor, Sie fahren um Gambia herum und dann fahren Sie in die etwas kriegerische Casamas, 2 Stunden in die Wildnis hinein, dann sind Sie sozusagen mitten im Urwald und da steht ein Sendemast. Und da gibt es einen Rundfunk dazu. Dort war mein letztes Interview. Sie kommen hin, es wird Ihnen alles vorgeführt, dann wird der Dieselgenerator angeworfen, sodass Strom zum Betrieb bereitsteht. Dann greifen die Leute zu ihren Telefonen und rufen alle an. Gleich gibt es eine Sondersendung, sodass dann alle ihre Radios einschalten können. Und dann gibt es eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Interview zum Thema Biogas. Und wie der zur Versöhnung beiträgt, sehr interessant. Es gibt Sendepläne, wo die Frauen, die Gewerkschaften in zig verschiedenen Sprachen aussenden. Und da die ganze Casamas von diesem Mast erreicht wird, von dieser Ausstrahlung, können die alle dafür werben, dass sie gemeinsam friedlich zusammenleben, dass sie sich gegenseitig verstehen, auch wenn sie die Sprache des anderen vielleicht gerade nicht können.
Also wenn da so viele verschiedene Sprachen sind, wird das in allen Sprachen dann ausgestrahlt, damit auch jeder einen Teil versteht und die anderen müssen dann woanders zuhören? Oder wie funktioniert
das? Die haben ungefähr 8 oder 9 verschiedene Sprachen, in denen sie aussenden. Und die Leute dort in diesen afrikanischen Ländern, die können alle mindestens 3 Sprachen. Also die meisten jedenfalls. Und manche können 6, 7 Sprachen. weil sie einfach viele Dialekte haben, die eine eigene Sprache sind. Und das ist nicht ein Dialekt wie Schwäbisch und Hochdeutsch, sondern das sind wirklich eigene Sprachen.
Ich dachte, die meisten sprechen da Wolof.
Ja, es gibt viele, die Wolof sprechen. Das ist die eine Hälfte vom Senegal. Die anderen sprechen Diola. Und dann gibt es noch ein paar andere Dialekte. Und in der Casamance besonders. In Gambia haben sie wieder andere Dialekte. Die sind ja englischsprachig. Und die müssen sie alle erreichen, weil dieser Sender, der hat eine Riesenregion, die er erreicht.
Wenn Sie als Deutscher da auftauchen, wie begegnet man Ihnen? Was haben die Deutschen für ein Image dort?
Die Deutschen haben ein so schönes Image. Ich ziehe manchmal eine deutsche Pudelkappe auf, wenn ich mich vorstelle und sage, ich komme aus Deutschland. Deutschland wird geliebt, die Deutschen werden geliebt. Warum? Wenn die kommen und etwas erzählen, dann tun sie es auch. Das, was sie produzieren und hinbringen, funktioniert und sie kümmern sich auch hinterher drum. Es gibt andere Nationen, die machen eine riesen Ankündigung. Super Show, alle sind glücklich, hinterher passiert nichts. Und die Deutschen sind da wirklich sehr geliebt.
Und der Chinese, der tut doch auch sehr viel in Afrika. Ich meine, ich habe immer ein bisschen skeptische Ansichten, weil der kauft ihnen, also nimmt ihnen die Bodenschätze weg und das Land, aber sie hinterlassen zumindest Infrastruktur.
Das ist richtig. Ich war wie Sie anfänglich skeptisch und dachte, oh, Landräuber und alles mögliche und Potentatenstärker. Tatsächlich, wenn Sie aber sowohl mit den Regierungsleuten sprechen, als auch mit dem gemeinen Volk, die sagen, die Chinesen kommen, die machen schnell was und die hinterlassen Infrastruktur. Die bauen eine Landlinie, eine Zuglinie, eine Straße, die bauen uns ein Krankenhaus, genau dort, wo wir es brauchen, super schnell, ohne lang rumzumachen. Während wenn Sie ein Programm von der Weltbank haben, da dauert es 5 Jahre, bis die irgendwas entscheiden, bis irgendwas gebaut wird.
Wir haben nicht mehr viel Sendezeit, aber wir müssen gleich noch ein bisschen darüber reden, dass Sie nicht nur in Afrika tätig sind, sondern auch in Deutschland. Eine Kakaofabrik wird jetzt in Deutschland oder ist schon in Deutschland entstanden. Und ich habe eben schon gesagt, Sie haben Schlacker aus Mannheim mitgebracht. Und warum, erfahren wir gleich.
Für uns in Baden-Württemberg. SWR 1 Leute mit Stefan Siller.
Der Tübinger Unternehmer Thomas Helle ist unser Gast in Leute. Und der hat mir lauter Sachen mitgebracht. Tolle Nüsse, nämlich Brechnüsse und Paranüsse aus Afrika. Und dann weiß ich nicht, ob das andere auch so toll ist. Ein Becher mit Verbrennungsschlacke aus Mannheim. Warum?
Als wir uns vorher die Hände geschüttelt haben, Herr Siller, haben mehrere Millionen Bakterien den Besitzer gewechselt in beide Richtungen, egal wie sauber unsere Hände gewaschen waren. Und diese Bakterien können auch Schlacke verarbeiten. So klingt Schlacke. Das ist einfach der Müll aus dem Haus, der verbrannt wird und aus der Industrie. Und dann kann man diese Schlacke mit etwas Säure und verschiedenen Bakterien versetzen. Dann arbeiten die Bakterien und bringen Metalle, Gold, Silber, Kupfer, Zinn, Blei und seltene Erden in Lösung. Die Lösung wird dann eingedampft und man kann dann diese Wertstoffe wieder extrahieren und wieder neu in den Wirtschaftskreislauf einbringen.
Also hier ist das eine Behältnis mit der Schlacke, das haben wir eben klappern gehört. Daneben steht jetzt ein kleineres Gefäß, da ist Flüssigkeit drin. Und Sie sagen mir, da sind Gold, Silber und seltene Erden drin, aus meinem Hausmüll?
Ja, ich hatte vorher das Beispiel, dass allein in der Schweizer Schlacke, die haben es schon genauer untersucht, sind 8 Tonnen Gold pro Jahr enthalten. Das sind amtliche Zahlen sozusagen.
Schmeißen die alten Zähne weg oder wo kommt das her?
Ja, aus der Mode gekommener Goldschmuck, der wandert dann halt in den Kehricht. Und das ist einfach, viel kommt aus der Elektronik, der in den Hausmüll wandert. Viel kommt aus gelben Säcken, die wandern auch oft in die Verbrennungsanlage.
Ja, kaufen Sie jetzt die Reste aus der Verbrennungsanlage auf und machen daraus Gold und Silber und seltene Erden wieder?
Wir machen das zusammen mit dem Müllheizkraftwerk Mannheim. Das ist vom Umweltministerium Baden-Württemberg, danke Dr. Kühne, bewilligtes Projekt. Und wir arbeiten mit der Universität Tübingen zusammen, um diese Prozesse wirtschaftlich nutzbar zu machen. Und da steckt in jeder Tonne Schlacke stecken Werte für 180 Euro.
Nicht schlecht. Dann haben wir vorhin über Kakao gesprochen, aus Kakaoresten Strom zu machen. Haben wir schon erfahren in Afrika, aber jetzt haben Sie auch eine Fabrik in Deutschland mit Kakao.
Das ist eine Fabrik, die Kakao verarbeitet und die möchte jetzt die erste Anlage weltweit errichten, um aus Kakaoschalen wieder nutzbares Kakaopulver zu machen. Ein schnell entschlossener Unternehmer, der hat auf der Messe den Vertrag unterzeichnet und der Bau soll jetzt demnächst anfangen.
Sie importieren aus Afrika Kakaoreste, um die in Deutschland wieder zu Kakao zu verarbeiten?
Die Kakaobohnen werden importiert und die werden dann hier verarbeitet. Zuerst macht man die Schale ab, dann werden die inneren Kerne zu Kakaobutter und Kakaolikör verarbeitet oder Schokolade. Und das geht dann zum Beispiel zu Rittersport und wird dort zu Schokoladentafeln gemacht. Und diese Kakaoschalen, die gehen dann in den Produktionsprozess und gehen in günstigere Produkte, zum Beispiel Schokocroissant. Da ist relativ wenig Schokolade drin, hauptsächlich Zucker und Fett und ein bisschen was für die Farbe.
Wäre es nicht für den Afrikaner viel schöner, wenn das alles bei ihm vor Ort verarbeitet würde, wenn die Fabriken bei ihm wären, die Arbeitsplätze bei ihm wären, ein bisschen von der Wertschöpfung auch?
Herr Siller, Sie sprechen ein gutes Wort aus. Wir haben das vielen afrikanischen Ländern vorgeschlagen, vielen Fabriken dort vorgeschlagen. Mensch, guckt doch, dass ihr die Wertschöpfung bei euch behaltet. Kein Interesse, keine Motivation, das machen dann wieder die Ausländer.
Dann müssen Sie als Unternehmensberater doch nochmal tätig werden, habe ich den Eindruck.
Ja, da müssen wir dicke Bretter bohren.
Leider geht unsere Sendezeit zu Ende. Ich bedanke mich deswegen am Schluss noch für ein sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank.
SWR 1, Leute. Der Radiotalk als Podcast. Eins gehört. SWR 1.